herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einer Lernsteckbrieffolge. Ich habe heute die wunderbare Viktoria Weber zu Gast, das zweite Mal schon. Viktoria war vor einigen Folgen schon mal zu Gast mit dem Thema Newsletter als Lernformate. Und Viktoria ist auf der einen Seite der Host des Creatorway Podcasts. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Sie ist außerdem ja selbst Creatorin. Sie hat ihr Creator-Business, beschäftigt sich viel mit dem Thema Online-Kurse im Bereich Webdesign, SEO, hat eine eigene Agentur, die sich damit auseinandersetzt, wie man tatsächlich wunderhübsche Webseiten gestaltet. Und da kann ich auch eine Herzensempfehlung aussprechen. Meine Webseite hat sie nämlich auch gemacht. Und Viktoria fällt mir tatsächlich sowohl im Podcast als auch drumherum in letzter Zeit wahnsinnig auf mit ihrem Buchkonsum, nennen wir das mal so. Ich habe nämlich das Gefühl, im Minutentakt postet Viktoria Bücher, die sie durchgesuchtet hat und bringt da so unglaublich treffende Zusammenfassungen. Ist in der Zwischenzeit, würde ich sagen, meine persönliche Bookfluencerin geworden, weil sie tatsächlich mitverantwortlich ist für den Buchstapel, der in der Zwischenzeit schwindelerregende Höhen erreicht hat. Und weil ich das wahnsinnig spannend finde, zum einen, in welcher Geschwindigkeit Viktoria liest, was sie da rauszieht und wie sie sowohl eben in Posts und auch im Podcast da die Essenz zusammenfasst, wollte ich unbedingt mit ihr darüber sprechen, wie sie lernt. Ich vermute, Bücher spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und ja, was sie dann sozusagen mit diesem Wissen am Ende des Tages auch anstellt. Deswegen, liebe Viktoria, ich spare mir noch einen längeren Aufgalopp und sage ganz herzlich willkommen zurück im Was lernst du Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Ja, schon die zweite Runde heute.
Ja. Du, ich habe ja gerade schon sozusagen so ein bisschen angeteasert. Wir wollen darüber sprechen, wie du lernst, warum Bücher für dich so eine große Rolle spielen. Aber es sind ja, glaube ich, nicht nur Bücher. Deswegen lass uns mal so ein bisschen erstmal mit der Vogelperspektive anfangen. Wenn du so auf der grünen Wiese dich mit Themen beschäftigen kannst, wie gehst du denn da üblicherweise dran? Was sind denn so deine Go-To-Medien, um mal in ein Thema reinzudröseln, einen Überblick zu bekommen, dann immer tiefer einzusteigen? Wie gehst du da vor?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin tatsächlich extrem buchlastig unterwegs, was alles angeht. Und das einfach zwecks Breite der Sprache, vor allem auf Englisch, weil einfach sehr viel mehr natürlich, weil dadurch es einfach viel mehr Leute sind, die auf Englisch Sachen schreiben, einfach auch viel mehr Content auf Englisch da ist. Und tatsächlich gehören Bücher, würde ich sagen, schon mit zu den absoluten Top-Kandidaten, die ich mir angucke. Und an der Stelle fragen mich immer ganz viele so, es gibt doch auch YouTube und alles. Und ja, ich gucke mir das auch alles an. Also YouTube ist in letzter Zeit so ein bisschen auch dazugekommen. Aber ich finde, dass es einen riesen Vorteil hat, dass jemand schon mal sich hingesetzt hat, das Ganze zu einem logisch schlussfolgen Gerüst zusammengebaut hat, wo man sagt, das muss man zuerst wissen, das kommt danach. Also quasi so eine Struktur, die schon vorgefertigt ist und wo sich jemand teilweise Monate oder sogar Jahre lang schon hingesetzt hat und das für mich aufbereitet hat, was zum Beispiel ein YouTube-Video ja nicht macht, weil jedes einzelne geht um ein so ein Subthema und Subthema. Und ich mag eigentlich ganz gerne, dass ich erstmal weiß, okay, was sind denn alles so die, worum geht's insgesamt, was sind auch die Subthemen, und dann erst steige ich sozusagen ein und sage, ah, hier Subthema 3b interessiert mich, und da kann ich dann reingehen und mir noch die diversen super nischigen YouTube-Videos angucken. Und inzwischen gucke ich tatsächlich auch interessanterweise viel bei TikTok oder Instagram einfach so, also wirklich suchen, und natürlich Google. Und leider ist es so, also leider, dass es auch weniger Blogs gibt heutzutage als früher. Ich lese auch super, super gerne Blogs, wenn es da was gibt. Das heißt, ich bin da immer auch extrem auf der Suche. Wenn ich eine finde, dann lese ich die auch, wenn es zu dem Thema ist, teilweise komplett einmal durch. Aber tatsächlich ist es ganz oft so, dass ich bei Büchern eigentlich anfange. Und wie ich natürlich darauf komme, ist, dass ich mich natürlich erstmal über das Thema informieren muss oder erstmal weiß, dass das Thema gibt. Aber das ist, glaube ich, relativ natürlich. Also jeder weiß ja, dass man irgendwie mal so auf Hölzchen und Stöckchen kommt und dann ist man irgendwie plötzlich bei Thema X gelandet und weiß gar nicht, wie man da hingekommen ist. Also das kann ich nicht ganz so gut benennen, wie ich eigentlich zu den Themen hinkomme. Mhm. Aber dass ich mich dann relativ stark auch in diese Bücherwelt begebe, findet eigentlich relativ sofort am Anfang auch immer so statt. Und das heißt, ich gehe dann direkt und gucke entweder, was andere Leute empfehlen oder mache selber so ein bisschen Recherche. Ich meine, Amazon kennt ja jeder, die Algorithmen ist inzwischen extrem gut geworden, was so vorgeschlagen wird. Das heißt, ich gucke dann eben auch so, was hat mir in dem Bereich gut gefallen und dann kriegt man automatisch mehr Vorschläge. Dann gucke ich wiederum, wer hat darüber was woanders geschrieben und dann kommt man meistens schon bei einer Liste mit 20 anderen Sachen raus, die man alle lesen sollte.
Das ist ganz spannend, dass eigentlich für dich du dich eigentlich erstmal komplett im Buchuniversum sozusagen bewegst. Und dann habe ich aber tatsächlich so ein bisschen rausgehört. Eigentlich ist das so ein bisschen wie so ein Inspirationspuzzle, oder? Dass du erstmal sagst, ach, wie ich jetzt auf dieses Thema kam, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber das ist es jetzt. Und dann fange ich an, mich reinzunörden, aber erstmal über Bücher. Und wenn ich dann merke, ich hatte so den Eindruck, das hat ganz viel damit zu tun, erstmal auch so eine Vogelperspektive auf ein Thema zu bekommen, eine strukturierte und einfach zu wissen, wie passen diese einzelnen Baustücke dann auch wirklich zusammen. Und dann kann man auch mit anderen Medien am Ende des Tages so richtig ins Detail gehen, richtig?
Genau. Und das hat auch was damit zu tun mit meiner persönlichen Vorliebe, dass ich einfach sehr, sehr gerne textlastig lerne. Mhm. Das bedeutet, wenn man mir ein Buch hinlegt oder ein YouTube-Video, würde ich immer zu 500% sofort das Buch nehmen, mhm. weil ich dann überfliegen kann. Ich kann scannen. Ich lese auch sehr, sehr, sehr schnell, was dem geschuldet, glaube ich, ist, dass ich weiß nicht, wie viele 100 oder vielleicht sogar 1000 Bücher schon gelesen habe. Also das war schon, seit ich ganz klein war, eine schlimme Sache. Stadtbibliothek erstmal so hier mit so 30 Büchern nach Hause kommen. Ich glaube, das ist auch natürlich eine Übungssache. Das heißt, was mich zum Beispiel stört an so, sagen wir jetzt mal, einem YouTube-Video, ich kann da nicht drüber fliegen, ich kann das nicht scannen und erstmal überblicken, sondern ich muss das quasi linear von vorne nach hinten angucken. Ich mache das jetzt ganz oft, dass ich YouTube-Videos gucke auf zweifacher Geschwindigkeit mit Untertiteln, damit ich den Text einfach nur scannen kann, was ich eigentlich wirklich mhm. wissen will. Und da werden zum Glück die Inhaltsverzeichnisse und so weiter besser. Aber ich bin einfach schon immer so ein Textlerner gewesen. Das bedeutet, auch in der Uni oder wo auch immer, dann setze ich mich hin und schreibe mir das nochmal auf. Wenn mir das jemand so erzählt, das kann ich irgendwie nicht aufnehmen. Und das ist voll spannend, weil ich beschäftige mich ja insgesamt auch dadurch, dass ich selber ein Online-Education-Business habe. Da mache ich zum Beispiel sehr viel Videocontent und so weiter und weiß auch, dass viele Leute eben nicht so sind wie ich und dass man eben auch auf die anderen achten muss. Und das finde ich dann immer extrem spannend, weil ich selber einfach komplett anders drauf bin als quasi die überwiegende Mehrheit der Leute, die bei mir Sachen lernen. Und deswegen habe ich zum Beispiel jetzt auch selber angefangen, eben auch Videos und alles zu machen. Aber umgekehrt ist es eben so, dass ich einfach noch so extrem bei dieser alten Präferenz bei mir geblieben bin, auch wenn ich natürlich Sachen dazu nehme. Ich habe jetzt zum Beispiel erst gestern den Fall gehabt, wo ich ein Buch gelesen habe von einer und die hat dann irgendwie in so einem Nebensatz gesagt, ah ja genau, das ist jetzt so ein komplett anderes Thema, aber ich habe da so ein YouTube-Video dazu. Und dann bin ich halt natürlich gegangen und habe mir noch dieses Video dazu angeguckt, quasi als Vertiefung. Aber ich fand es gut, dass es nicht ein elementarer Teil des Buches war, denn das habe ich zum Beispiel auch schon gesehen, dass manche Verlage versuchen, so hier einen QR-Code und hier dann noch das Video darauf aufbauend. Das mag ich zum Beispiel gar nicht, dass die mich dann da rausholen wollen. Mhm. Und dann ist mir eben aufgefallen, ich bin schon so ein bisschen so ein, keine Ahnung, der Silent-Bibliothekar, der am liebsten so in seiner Ecke sitzt und dann in Ruhe gelassen werden will, weil ich das so sehr autodidaktisch dann quasi über Text sehr gerne lese.
Das finde ich aber total spannend, weil, also du widersprichst da tatsächlich ja total so diesem gängigen Mediennutzungsverhalten und eigentlich auch der Aussage, dass man sich nicht mehr wirklich auf ein spezifisches Medium fokussieren kann, weil offensichtlich kannst du das ja extrem gut, dass du sagst so, das ist jetzt das Ding und jetzt einmal sozusagen tief rein.
Das ist jetzt eine sehr spannende Sache, die du da machst und da könnten wir wahrscheinlich eine ganz eigene Podcast-Folge dazu füllen, was ich unter anderem auch schon gemacht habe. Ich kultiviere das auch ganz bewusst extrem stark. Ich beobachte, dass sehr, sehr, sehr viele Leute, unter anderem auch, weil ich mit vielen in den Kursen zu tun habe und insgesamt, dass natürlich durch dieses ganze Dopamin ausschütten, also Pling hier und Pling da und überhaupt, dass man natürlich so ein bisschen darauf konditioniert ist, dass man schnelle, kurze Intervalle von was auch immer an Aufmerksamkeit hat. Und ich bin bei mir selber extrem immer bemüht, natürlich, das ist nicht perfekt, aber ich bin extrem bemüht, dass ich das alles quasi ausblende und abschaffe. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache Instagram, dann gucke ich mir das halt alles an, aber dann verliere ich mich nicht darin, sondern das ist für mich so eine Zweckgeschichte, außer ich sage, okay, mein Zweck ist jetzt Entertainment, ich will mich einfach mal 2 Stunden berieseln lassen. Und Ich habe einfach auch, und das hat auch, glaube ich, was mit Vorliebe zu tun, für mich ist es einfach unendlich entspannt, ein Buch zu lesen, weil dadurch, dass ich es einfach so viel mache, ist es für mich keine Arbeit. Ich glaube, wenn man nicht viel liest, dann ist es auch einfach, das Hirn muss sich erstmal so in Gang setzen und oh mein Gott. Für mich ist es zum Beispiel um ein wahrscheinlich zehnfaches entspannter abends ein Buch zu lesen, als Netflix zu gucken. Ich habe auch seit Jahren zum Beispiel kein Netflix mehr. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, wo man auch einfach sozusagen dran arbeiten kann. Und bei mir ist es so, dass ich eine ganz bewusste Entscheidung getroffen habe. Okay, ich sehe überall um mich rum auf den Straßen, laufen alle Leute mit ihren Handys rum. Ich mache das auch mit Podcasts. Ich versuche wirklich, so diese abgehäckselten kleinen Mini-Intervalle zu vermeiden, dass ich sage, okay, ich mache Langform-Content. Ich versuche, mein Gehirn darauf zu trainieren, dass ich da lange Phasen habe, ob das jetzt ein Podcast ist oder ein Buch. Weil, und da habe ich in meinem eigenen Podcast schon drüber geredet, weil ich glaube, dass das so eine Fähigkeit sein wird in der Zukunft, wo man wirklich einen Vorteil hat. Also wenn man wirklich das so für sich selber trainiert, dass man einen Vorteil haben wird, weil das eben, glaube ich, immer weniger Leute auch so aktiv trainieren, in Anführungszeichen. Das heißt, es ist für mich, am Anfang war es ein bisschen ein Training und inzwischen ist es wirklich eine reine, also ich genieße das wirklich, so lange Sachen zu lesen, wo ich wirklich merke, so okay, mein Kopf kann einfach mal so richtig einsteigen. Und das ist eine Geschichte, die ich einfach entspannend finde. Das heißt, es ist jetzt noch nicht mal so, dass ich mich jetzt kastei und sage, ich muss jetzt heute hier das Buch lesen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als mich abends einfach aufs Sofa zu chillen und so ein Buch zu lesen. Das ist für mich so die absolute Erfüllung. Vor allem auch, weil ich einfach so einen sehr bildschirmlastigen Job habe. Das heißt, ich möchte abends kein Kindle oder Reader oder Netflix oder irgendwas haben, sondern ich möchte bitte was sich nicht bewegt, wo nichts flackert. Und das ist ein Buch.
Ich finde das ultra spannend. Also ich hatte jetzt gerade irgendwie schon 5 Assoziationen dazu. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich so strukturiert sozusagen die Fragen stelle. Also zum einen hast du gesagt, du möchtest etwas, das sich nicht, was nicht flimmert, was sich nicht bewegt. Ich kann das total nachvollziehen. Ich mag es auch wahnsinnig gerne, Bücher wirklich als gedruckte Bücher zu lesen. Ich finde so einen Roman, das kann man irgendwie nebenbei mal noch auf dem Kindle machen, aber ehrlicherweise schlafe ich da auch innerhalb von 3 Seiten ein. Während wenn ich ein gedrucktes Buch habe, ich mag das auch voll gern, einfach dieses Papier in der Hand zu haben, einen Textmarker in der Hand zu haben, im Zweifelsfall ein Post-it hinzukleben, auch einfach zu sehen, dass sich da jemand Mühe im Zweifelsfall mit einem Layout gegeben hat. Das finde ich, also ist mir tatsächlich was unglaublich Wichtiges. Es muss im Zweifelsfall nicht unbedingt das Cover sein, aber ich finde, also das Buch innen drin, das sollte irgendwie zumindest die Grundzüge der Ästhetik, das wäre ganz gut.
Das ist ein guter Begriff, die Grundzüge der Ästhetik.
Also zumindest rudimentär ästhetisch sollte es aussehen. Weil ich finde, also da kann irgendwie noch cooler Content drin stecken. Aber wenn das halt einfach mega hässlich gelayoutet ist und dann hast du Flattersätze und es ist, du hast einen Haufen Rechtschreibfehler drin und du merkst halt, da ist im Zweifelsfall auch kein Lektorat drüber gelaufen. Und es hat sich auch keiner darüber mal Gedanken gemacht, wie man Text vielleicht auch mal in bildlicher Form darstellen kann. Dann bin ich auch raus. Aber mal abgesehen davon, wenn wir diese Grundzüge der Ästhetik sozusagen berücksichtigen, finde ich das auch total toll und empfindet das, und da hatte ich den Eindruck, als du es gerade erzählt hast, dass es dir ähnlich geht, ist es so ein bisschen Zeit für einen selbst. Also nicht Arbeit, und es ist eigentlich auch nicht, ich muss das jetzt, sondern ich habe Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann hat es ganz viel mit, ich mache mir es eigentlich eine schöne Atmosphäre und dann ist es das Buch und ich sozusagen.
Noch so eine Kerze daneben.
Genau. Ja. Tee reicht auch.
Genau.
Aber das stimmt. Und was ich auch gerade spannend fand, war, dass du sagtest, du trainierst das so, dieses wirklich auf dieses Buch, auf den Content dich zu fokussieren und das auch wirklich zu verstehen. Und es würde mich natürlich interessieren, wie lang kannst du dich denn da so rein vertiefen? Weil du hast ja durchaus auch ein recht volles Leben und irgendwie, sagen wir mal, viele Rollen und Ansprüche, die da auf dich einstürmen. Also wie kriegst du das hin, dir diese Zeit auch wirklich zu nehmen, dich da abends auf die Couch zu setzen oder mittags oder morgens oder wie auch immer und halt auch wirklich zu sagen, so, das ist jetzt wirklich meine Zeit, ich will.
Also ich glaube, die eine Sache ist, dass ich das jetzt, also ich habe in den Jahren, wo ich jetzt mein Business, da haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber geredet, in der Folge aufgebaut habe, da habe ich natürlich deutlich weniger gelesen, weil immer wenn man erstmal was so richtig anschiebt, dann kann man, glaube ich, jetzt nicht alles Also man hat nicht immer Zeit für alles. Jetzt, wo ich mir ein bisschen besser meine Zeit einteilen kann, habe ich das einfach irgendwann mal so gesagt, so das ist jetzt meine Priorität. Ich will das. Das ist mir wichtig, das gibt mir voll viel. Ich brauche das, ich möchte das. Und ich habe über die letzten Jahre, ich habe früher noch viel extremer gelesen und das ist dann irgendwie natürlich so wie bei allen Erwachsenen so langsam runtergegangen. Mhm. Und ich so, ja, ist das eigentlich Gott gegeben, dass das so sein muss? Nee, weil das Einzige, was passiert ist, man füllt die Zeit auf. Also, weil es gibt ja die Statistiken, Leute im Durchschnitt 90 Minuten pro Tag TikTok. So. Die Zeit ist ja da. Man braucht sich ja nicht einreden, dass man in Anführungszeichen wirklich keine Zeit hätte, weil ich bin auch so ein Mensch und dachte so, ja, ich habe keine Zeit. Naja, wenn man mal wirklich seine Zeit trackt, ich mache das mal so ab und zu mal einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr, ich hasse das, ich mag das nicht. Aber dann sieht man so, ja, okay, ich habe eigentlich doch mehr Zeit, als ich dachte. Ich nutze sie halt nicht für das, was mir eigentlich wichtig ist. Das heißt, die erste Sache war für mich einfach schon mal so sagen, okay, Default ist nicht abends auf Sofa Fernseher an, sondern Default ist abends auf Sofa Buch liegt schon da. So, einfach so ganz simple Sachen, da gibt es bestimmt auch schlaue psychologische Begriffe dafür, aus dem Atomic Habits Buch, was sich damit beschäftigt, irgendwie, da kann man ja so dieses Stacking und was da alles für Möglichkeiten gibt, aber ich glaube, an der ersten Stelle ist einfach so die Entscheidung, das will ich machen und dann muss natürlich was dafür rausfliegen, also es funktioniert halt nicht 90 Minuten Netflix, 90 Minuten TikTok und 90 Minuten Lesen an einem Abend, das funktioniert halt mathematisch nicht. Das heißt, es gibt natürlich auch Sachen, wo ich nicht mitreden kann. Also wenn jetzt jemand sagt, hier Game of Thrones, habe ich nicht geguckt, weiß ich nicht. Wenn, dann hätte ich es gelesen. Dann könnte ich doch wieder mitreden. Das heißt, es ist natürlich immer eine Entscheidung. Und für mich war es einfach so eine Sache, dass ich gesagt habe, mir ist das wichtig. Wie gesagt, eben ich versuche das auch so ein bisschen zu kultivieren. Und für mich hat das auch wirklich was damit zu tun, weil ich ja im Prinzip so ein bisschen, ja, nennen wir es mal Wissensarbeiter bin, also das, was damals schon der gute Peter Drucker gesagt hat mit Knowledge Work, dass eine der schwierigsten Sachen werden wird, dass man sich selber quasi regelt und sich selber im Griff hat und so weiter. Und ich beobachte halt auch bei ganz vielen anderen Leuten oder auch aber bei mir selbst, dass pro Tag einfach so viel auf einen einflattert und du hast ja eben schon erwähnt, ich habe verschiedene Sachen und so weiter, dass man sich auch so ein bisschen so eine wie so ein Wall bauen muss und sich auch ein bisschen abschirmt gegen das, was einfach den ganzen Tag so auf einen einprasselt. Und für mich ist einfach Lesen so eine komplett coole Möglichkeit, dass ich einfach sagst, so, ja, okay, das Handy liegt dann auch nicht in Reichweite oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach alles stumm, da passiert dann auch nichts. Wann hat man das heutzutage schon? Die meisten haben ja auch die ganze Zeit ihre E-Mails offen und so weiter. Das heißt, das ist einfach so, einfach mal sich diese, und das ist im Prinzip bei mir jetzt einfach so ganz natürlich, okay, ich das Handy ist weg oder halt ich suche was währenddessen, wenn das ein Sachbuch ist oder so, dann habe ich es natürlich doch da. Aber das ist einfach wie so eine Routine ist. Das ist, ich stelle mir da überhaupt gar nicht mehr die Frage danach. Und ich habe auch manche Phasen, das habe ich auch probiert, wo ich gesagt habe, okay, weil ich das irgendwo gelesen hatte, ich setze mich an den Schreibtisch und die ersten 20 Minuten mache ich erstmal nichts, sondern lese ein Kapitel. Das habe ich bei ein paar anderen Leuten gesehen. Funktioniert bei mir nicht ganz so gut, weil ich irgendwie dann so ein bisschen hibbelig bin, direkt am Start des Tages. Aber ich habe zum Beispiel am Ende des Tages eher die Ruhe. Das heißt, man muss auch gucken, wann kann ich das einbauen. Aber ich finde, wenn man sich erstmal das Ziel gesetzt hat, ich will zum Beispiel mehr lesen jetzt in meinem Fall, dann habe ich relativ schnell gesehen, so okay, da ist ein Loch, hier wäre was, da machst du eigentlich was anderes, hier ist unnötige Sachen. Es gibt auch zum Beispiel Leute, keine Ahnung, wenn man in der U-Bahn oder sowas fährt. Ich sehe Leute, die lesen dann einfach im Stehen, auch wenn sie keinen Platz haben, haben halt so ein kleines Taschenbuch dabei oder so. Das heißt, ich glaube, der erste Punkt war für mich so ein bisschen zu sagen, das ist mir so wichtig und es gibt mir so viel und beruhigt auch tatsächlich den Kopf, wie ich finde. Und gleichzeitig lerne ich was. Und es ist auch noch beruflich anwendbar. Warum mache ich das nicht öfter? Und dann ab dann ist quasi der ganze Rest gekommen, wie ich das in meinen Alltag einbaue.
Spannend. Also, das heißt, zum
einen, das war eine lange Antwort.
Nein, das war eine total tolle Antwort. Da hat im Prinzip alles drin gesteckt, was ich auch nur wissen wollen könnte. Und das müssen wir jetzt einmal nochmal aufdröseln. Also, du hast gesagt, für dich ist es eine Routine geworden. Du hast für dich aktiv entschieden, du willst lesen, weil es gibt dir Energie. Das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also, das ist was etwas für dich ist. Zum anderen, es bringt dich weiter. Also, so aktive Entscheidung an der Stelle. Zum Zweiten, wie kriege ich es hin? Fand ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass man schon überlegen muss, hey, was ist mir wichtig und was dafür halt einfach nicht. Weil am Ende des Tages hat jeder Tag nur 24 Stunden, so das war der Satz für die Phrasenkasse an der Stelle. Aber wie man die füllt, ist ja dann tatsächlich jedes eigene Entscheidung. Und ich kann eben nicht sagen, auf der einen Seite, mir ist etwas wichtig, was mir Energie spendet und dafür muss ich aber nichts anderes sozusagen aus dem großen Set an Möglichkeiten rauswerfen. Also das heißt, das war sozusagen der zweite Punkt. Und der dritte war zu sagen, ich habe es mir so gebaut, dass es für mich tatsächlich eine Routine ist. Nicht unbedingt am Anfang des Tages, weil da liegt die To-Do-Liste da und wahrscheinlich ist man da eher so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich total nachvollziehen, würde mir tatsächlich ähnlich gehen. Und dass es für dich eher der Abend ist, aber dass da gar nicht sozusagen dieser Verhandlungsmoment da ist, sondern dass du das für dich eigentlich schon so, ja, dieses Setting gebaut hast, dass einfach automatisch klar ist, so jetzt ist irgendwie alles andere sozusagen erledigt und jetzt ist das Buch aufgeschlagen, ich setze mich hin, ich fange es an zu lesen und mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das fand ich total gut und es würde mich interessieren, liest du dann wirklich 90 Minuten oder, also beruhige
ich lese tatsächlich, mich. Nee, ich lese tatsächlich meistens länger, das tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Ich bin halt wirklich auch so eine Persönlichkeit, ich habe dann auch irgendwie, ich kann dann auch, also wie gesagt, ich habe halt auch wirklich, ich suche mir Sachen raus, die mich halt auch so gerade interessieren, dass ich dann halt auch wirklich Stunden da sein könnte. Das ist dann wiederum ein Problem, weil das geht natürlich auf das Schlafkonto. Das heißt, wenn man abends liest, dann hat man ja keine natürliche Deadline nach hinten. Das ist theoretisch ein Problem, was ich noch irgendwie lösen muss, was ich leider noch nicht gelöst habe. Aber das ist tatsächlich eine Sache, dass ich eher dann das Problem habe, so, boah, ich finde das so cool, ich könnte hier einfach die ganze Nacht liegen und dieses Buch lesen. Das heißt, das muss ich noch in den Griff kriegen. Aber ich habe tatsächlich, und das ist, glaube ich, wirklich einmal eine Trainingssache, ich habe da keine nach oben Grenze. Ich glaube, irgendwann wäre wahrscheinlich die Grenze, dass man dann einfach Rückenschmerzen kriegt, weil man nicht mehr sitzen oder liegen kann. Aber so von der Konzentration her finde ich Lesen für mich einfach inzwischen durch Übungen einfach so entspannt, dass das fordert mich jetzt nicht so. Ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, ein juristisches Fachbuch, also davon reden wir ja nicht, sondern wir reden ja von entweder Belletristik oder Ich lerne nicht das Grundgesetz auswendig, sondern ich lese halt Sachbücher, Ratgeber und Belletristik. Aber wir reden ja hier vor allem gerade über Sachbücher und Ratgeber. Und die sind ja schon meistens so geschrieben, dass die halt auch cool lesbar sind. Also ich lese ja nicht die Bücher, die keiner lesen will. So, das muss man ja auch dazu sagen. Wenn wir jetzt von Sachen lesen, die richtig hardcore sind, wo man sich durchquälen muss, da würde ich ja auch nicht so lange durchhalten. Aber davon reden wir jetzt gerade nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist vielleicht nochmal ein ganz kurz guter Punkt, dass du gerade, den du gerade herangebracht hast. Du beschäftigst dich mit Themen, die dich ja einfach gerade in diesem Moment wirklich auch interessieren. Also nichts, wo du sagen musst, das ist wie die Compliance-Schulung, ich muss mich da einmal durchquälen und Gott sei Dank ist der Haken dahinter, sondern es interessiert dich ja wirklich und du möchtest dann das Maximale draus mitnehmen. Ich habe es tatsächlich eher gefragt, weil also ich werde irgendwann einfach wahnsinnig müde und also gar nicht, dass ich nicht mehr lesen wollen würde, ich werde einfach irgendwann tierisch müde und offensichtlich hast du dieses Problem nicht.
Nee, aber das hat, glaube ich, was mit sogenannten, da habe ich nämlich auch gerade ein Buch drüber gelesen zum Thema Schlaf, da gibt es ja diese Lerchentypen und also ich bin einfach ein Abendmensch, immer schon gewesen. Und das heißt, jemand anders würde sich wahrscheinlich einen Gefallen tun, wenn man dann einfach sich früher einen Wecker stellt, wenn man dann schon fresh ist und dann liest. So. Das heißt, ich bin noch nie jemand gewesen, der freiwillig früh ins Bett gegangen ist. Noch nie. Ich bin auch abends nicht müde. Und wenn ich das aber wäre, dann würde ich das natürlich nach morgens verlegen oder irgendwo anders hin, wo halt ein Loch ist. Also da glaube ich, kann man sich, ich habe jetzt wie gesagt so ein paar Bücher in Richtung Schlaf auch gelesen. Und anscheinend kann man das nicht wirklich ändern, so richtig tiefgründig, dass man ein anderer Typ wird.
Also das beruhigt mich. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, du hättest die Biologie ausgetrickst, aber
offensichtlich. Also da werden wahrscheinlich jetzt irgendwelche Leute, die so super Fachleute sind, sagen, nee, sie hat da was übersehen. Aber soweit ich aus meinem Laienwissen von den wenigen Büchern, die ich in dieser Schlafregion, was nämlich auch ein Thema ist, was mich interessiert, gelesen habe, scheint es wirklich wohl anscheinend Veranlagung zu geben, ob man halt so ein Morgen- oder so ein Abendstyp ist, was wohl anscheinend damit zu tun hat. Auch hier bewege ich mich auf dünnes Eis, aber das wohl in so Menschengruppen früher musste immer jemand wach sein und wenn die früher ins Bett sind, dann gab es weniger Überlappung, wo alle geschlafen haben. Und ich so, okay, das macht Sinn. Aber ja, wir kommen vom Thema ab. Also grundsätzlich, ich glaube, man muss ja halt gucken, wie es für einen selber ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, jeder muss abends lesen. Wenn man dabei einschläft, dann bringt es einem halt so gar nichts.
Aber sag mal, der Punkt, der ist ja trotz allem ein guter, also dieses Thema einfach auch nochmal zu gucken, wie ist eigentlich die eigene Konstitution, der eigene Biorhythmus, selbst wenn ich eigentlich morgens hibbelig wäre, weil meine To-Do-Liste mich wahnsinnig laut ruft, wenn ich halt einfach eher der Typ Lerche und nicht Eule bin und halt morgens super gut funktioniere, wäre es halt trotzdem schlau, diese Lesezeit, wenn ich das möchte, eher auf den Morgen zu legen und nicht auf den Abend oder auf den früheren Abend oder wie auch immer. Also das heißt, das fand ich tatsächlich nochmal gerade gut und echt auch wichtig, um das zu unterstreichen. Aber lass uns mal nochmal zurückgehen zum, du hast das Buch, du hast die Zeit, das Thema interessiert dich, du liest es in Papier, du bist wild am Unterstreichen und mit Post-its sozusagen arbeiten. Und dann, Was passiert da?
Ja, das ist tatsächlich lustig, weil auch dieses in Texten rumstreichen, das mache ich noch gar nicht so lange. Früher waren für mich so Bücher heilige Objekte. Mhm. Und niemand durfte sie anfassen. Und auch Rückenknicken von Taschenbüchern, das war ein ganz schlimmer Frevel. Das ging gar nicht. Und inzwischen sehe ich das eher so ein bisschen in Richtung Nutzobjekt. Deswegen ist das jetzt okay. In Romanen male ich immer noch nicht so viel rum, aber in Sachbüchern. Ich habe gerade ein ganz cooles Beispiel, weil ich ein so ein Buch habe, wo ich wirklich jetzt gesagt habe, das ist ein Buch, also das sind jetzt mehrere, aber da habe ich mal ganz gut so ein bisschen eine Liste gemacht, einfach wie ich da eigentlich vorgegangen bin, weil das war was, wo wirklich einfach was drin war, wo ich gesagt habe, das möchte ich lernen und anwenden. Das war einfach so ein Sachbuch, ich lese gerade relativ viel über das Thema Schreiben, weil ich selber gerade so ein bisschen in diese Richtung gucke, also wie man besser schreibt, wie man schneller schreibt, alles mögliche in die Richtung. Und habe mir das dann durchgelesen und das erste Durchlesen war quasi so ein, ich lese mir alles mal durch, textmarkere das. Und dann beim zweiten Mal, also ich lese es jetzt gerade ein zweites Mal durch, dann gucke ich quasi und habe mir jetzt währenddessen, also ich mache das sonst nicht immer so strukturiert, aber manchmal, wenn ich was wirklich unbedingt anwenden will, aber jetzt beim zweiten Mal habe ich mir angeguckt, dann muss ich nicht mehr jeden Satz lesen, sondern ich gucke dann so die textmarkerten Stellen an und überlege, okay, jetzt weiß ich, was ich alles insgesamt machen muss. Jetzt stelle ich mir das sozusagen zu so einem Konzept zusammen. Das heißt, ich habe mir meinen Notion geöffnet. Die meisten, die hier zuhören, wissen wahrscheinlich, was Notion ist. Das ist so ein Tool, was ich jetzt tatsächlich relativ neu auch für mich so verwende und habe mir dann eben wie so eine kleine Übersicht gemacht, so okay, hier, das sind die drei Schritte über Themen, das und das und das. Ich muss das und das und das machen. Und dann noch so kleine Nebenthemen, die halt wichtig sind, weil meistens ist es ja gar nicht die großen Tasks, die wichtig sind, sondern das sollte man nicht tun, hier musst du noch das beachten und solche Geschichten. Und habe quasi das Buch noch so zum zweiten Mal einmal durchkaut und dann wie so ein Sheet dafür erstellt. Und dann, wo es einfach zu viel abzutippen wäre, habe ich einfach geschrieben, so ja, hier, mach Aufgaben, siehe Seite 27 oder so. Weil es bringt ja nichts, wenn man dann ewig Zeit darauf verwendet, so ein Ding da nochmal zusammenzufassen. Ich merke einfach, dass ich viel mehr daraus hole, wenn ich selber komplett das ganze Ding gelesen habe. Weil es gibt ja sehr viele Leute, die mit Zusammenfassung arbeiten. Also es gibt ja auch so Blinkist und so weiter. Für mich, ich muss erstmal das Gesamte so erfasst haben, bevor ich so diese To-Dos und Ableitungen ordentlich sozusagen verwenden kann, weil mir das sonst einfach nicht, das sackt bei mir irgendwie nicht tief genug. Und das heißt jetzt für dieses konkrete Buch, habe ich das jetzt quasi, jetzt lese ich es zum zweiten Mal, habe dann in der zweiten Runde sozusagen die Sachen aufgeschrieben, die ich machen muss. Und ja, jetzt kommt natürlich das Schwierige, jetzt muss ich das auch umsetzen. Aber ich habe einfach festgestellt, dass ich so viele Bücher über die Jahre auch gelesen habe, wo ich die einfach nur gelesen habe. Und dann waren die schön getextmarkert und dann standen sie halt im Regal und dann ist am Ende nichts passiert. Das heißt, ich suche mir jetzt aus, bei welchen, also manche lese ich rein für die Info oder fürs Entertainment und manche sage ich einfach, okay, das ist jetzt ein Thema, da will ich jetzt mal wirklich weiterkommen und dann mache ich es quasi so anwendungsorientiert, aber ich gestehe mir auch gleichzeitig zu, dass, keine Ahnung, 90% der ganzen anderen Bücher, das ist eher so vielleicht mal ein netter Spruch, eine nette Erkenntnis oder vielleicht ein paar neue Ansätze und so weiter, aber wo ich jetzt nicht sage, ich folge diesem Ding, wenn wir sagen Ratgeber oder Anleitung, ich folge dem jetzt nicht 100%. Das heißt, man muss sich natürlich auch so ein bisschen überlegen, was ist realistisch und was ist jetzt dieser Zweck? Also will ich was Neues zum ersten Mal erfahren? Dann ist ja was ganz anderes, als wenn ich sage, ich will mit dem und dem Ergebnis da rauskommen. Das heißt, ich gucke mir das auch viel mehr so an, so was will ich aus diesem Buch eigentlich raus haben? Will ich einfach nur ein cooles Learning, will ich einfach eine interessante Biografie, will ich inspiriert werden oder suche ich nach einem Prozess, wie jemand das und das umgesetzt hat, um das genau eins zu eins so replizieren zu können. Und das fand ich für mich eine coole Einteilung, weil jetzt bin ich auch viel gechillter, wenn ich dann bei 90% der Büchern sage, okay, habe ich nichts angewandt, aber es war gar nicht das Ziel, weil ich wollte einfach nur mal wissen, worum es geht sozusagen.
Das ist insofern total interessant, als dass für dich ja Bücher damit sowohl eigentlich der Entdeckungskanal für neues Wissen als auch der Vertiefungskanal sind und du dich eigentlich da komplett sozusagen hin und her bewegst in diesem Kontinuum zwischen eigentlich Lerninspiration und dann halt wirklich dem strukturierten Lernen. Und ich habe es mal daraus mitgenommen, dass bei den Büchern, wo du sagst, ach, das finde ich jetzt mal interessant, das lesen wir jetzt mal sozusagen auch zackig durch und dann sind da vielleicht einfach drei coole Statements drin und dann kann man es aber auch weglegen und da habe ich jetzt das hoffentlich richtig verstanden, dass du da dann auch nicht wahnsinnig viel Zusammenfassung sozusagen in Notion machst, sondern dass das in den Bücherschrank kommt und vielleicht kommt es dann irgendwann nochmal raus und du liest es nochmal, weil dich dann irgendwas ganz spezifisch packt, aber erstmal ist es sozusagen weg und dann ist es eher so ein Teilchen im Inspirationspuzzle in Anführungszeichen. Und in dem Moment, wo du sagst, das Thema oder die Anleitung oder wie auch immer, finde ich es gerade so wichtig für mich, dass ich es nochmal vertieft verstehen und dann auch wirklich anwenden können möchte. Und dann liest du es ein zweites Mal und schreibst dir eigentlich wie so eine Art Mini-Zusammenfassung oder Anleitung aus dem Buch zusammen. Und das ist aber tatsächlich auch in Textform.
Genau. Und ich behalte auch grundsätzlich nur Bücher, weil ich einfach so viele lese und die alle schriftlich sind. Ich behalte inzwischen auch eigentlich nur noch Bücher, wo ich denke, okay, die lese ich auch ein zweites Mal. Und ich lese wirklich auch Bücher zwei oder dreimal. Und ich hole die dann auch aus der Ecke, wenn ich sage, ah ja, Thema X beschäftige ich mich. Ah ja, dann fällt mir ein, ich habe mal vor 3 Jahren das und das Buch gelesen. Ich hatte zum Beispiel jetzt, ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr oder so, wo ich irgendwann gedacht habe, so, boah, ich muss irgendwie mal wieder Sachen zusammenstreichen, alles wieder streamline und so weiter. Und das ist mir eingefallen, okay, das Buch Essentialismus steht noch irgendwo in der Ecke. Da ging es doch genau darum. Was stand da nochmal drin? Keine Ahnung, weil ich habe mir keine Notizen gemacht. Und ich finde auch, dass man die dann anders liest, je nachdem, in welcher Situation man ist. Man ist weitergekommen, die ganzen Modalitäten haben sich verändert. Und das bedeutet, dass ich aber wirklich, wenn ich ein Buch fertig habe, sage, hat das Potenzial, dass ich es jemals nochmal wieder aufgreifen werde. Und wenn nein, dann wird es verschenkt. Oder ja, also das ist dann einfach so. Sonst würde sich ja alles stapeln und ich bin da schon so ein bisschen selektiver geworden, was auch quasi, was ich realistisch nochmal irgendwann wieder in die Hand nehmen werde.
Ich habe mir nämlich gerade sozusagen eure Bibliothek zu Hause vorgestellt, die wahrscheinlich
die artet aus, genau.
Aber das ist natürlich schlau zu sagen, eigentlich darf nur das bleiben. Das hat ja dann fast schon so Marie Kondo-hafte Züge.
Ja, ob man mich jetzt als Marie Kondo bezeichnen kann, war ich mal zu bezweifeln. Aber nee, es hat schon was damit zu tun, dass ich denke so, cool. Oder, okay, da werde ich auf jeden Fall nochmal reingucken.
Das finde ich total gut. Soweit bin ich nämlich tatsächlich noch nicht. Ich habe nämlich fast alle Bücher, die ich gekauft, angelesen, noch nicht gelesen und lesen möchte oder wie auch immer, also sozusagen einfach alle, gibt es. Und da mal auszusortieren und zu sagen, es war schön, aber es war tatsächlich nur ein One-Night-Stand an der Stelle. Die dürfen gehen.
Und was natürlich am allerschwierigsten ist, ist, dass man Bücher gehen lässt, die man nicht liest, aber die liegen da schon 10 Jahre und man denkt sich, boah, ich werde es tatsächlich realistisch halt auch eigentlich nie lesen. Das finde ich am schwierigsten, dass man die dann gehen lässt sozusagen, weil ich habe schon das Gefühl und da auch da versuche ich mich langsam von zu lösen, dass ich alles lesen muss oder auch zum Beispiel, wenn man nach 60, 80 Seiten merkt, so, oh, wir werden einfach nicht warm, wir zwei, dass man dann auch einfach sagt, okay, let it go. Um es mit Frozen zu zitieren.
Oh ja, das ist ein Film, der lief die letzte Zeit tatsächlich hier rauf und runter. Ich kann mitreden.
Genau.
Aber das finde ich also wirklich ein guter Punkt und das fällt mir ähnlich schwer. So dieses, ach, da ist was, das könnte theoretisch eigentlich noch interessant sein. Lass mal es mal noch liegen. Also auch da zu sagen, im Zweifelsfall, du hast es die letzten x Jahre nicht gelesen, du wirst es vermutlich, irgendwie hat sich das Thema wahrscheinlich dann auch überlebt.
Ja, und da muss man, glaube ich, selber wissen, weil es gibt ja auch Themen, die kommen dann doch wieder. Also ich habe jetzt auch manchmal so ein Buch aus der Ecke gezogen, wo ich dachte, wow, okay, krass, irgendwie vergessen. Und plötzlich war dieses Thema dann irgendwie wieder interessant. Das heißt, das gibt es, glaube ich, auch wie bei, das ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie bei Klamotten, alle 10 Jahre kommen die 70s wieder und dann kann man die Schlaghose eigentlich auch behalten. Das glaube ich, bei Büchern ist auch so ein bisschen, dass man natürlich, je nachdem, für welches Thema man sich interessiert, auch gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt eben dieses Beispielthema Schlaf oder so haben, da gibt es wahrscheinlich auch immer so Phasen im Leben, wo das dann wieder aufpoppt, wo man sagt so, oh, jetzt ist es wieder doch mehr relevant als vorher. Oder wie es jetzt bei mir bei diesem Essentialismus-Thema war, so ja, erstmal wieder alles zurück stutzen und so. Das heißt, ja, aber das ist ja eigentlich auch voll cool. Das ist wie so das Kuratieren seiner eigenen Stapel sozusagen. Da gibt es ja auch einen Fachbegriff aus TikTok, der SUB, der Stapel ungelesener Bücher, der Sub. Da gibt es Leute, die vergleichen ihre Subs und sagen, ich muss jetzt mal meinen Sub wieder reduzieren und so. Da gibt es voll die krassen Welten, die dahinter sind.
Ah, da gibt es auch so einen ganz spannenden, ich glaube, japanischen Begriff dazu. Ich glaube, der heißt Tsudunko, aber das ist die deutlich weniger angenehme Interpretation ist, ich glaube, der Stapel des Wissens, von dem ich weiß, dass ich es noch nicht habe, irgendwie so. Das fand ich ehrlicherweise sehr mangelorientiert, deswegen
habe ich jetzt so gerne. Ja, da habe ich jetzt noch einen Input dazu, weil das ist auch eine Sache und das ist jetzt nicht meine eigene Idee gewesen, das habe ich irgendwo gelesen und das fand ich richtig, richtig gut, weil viele Leute ja das Gefühl haben, oh, ich habe so viele ungelesene Bücher. Shame on me. Und dann habe ich was darüber gesehen, dass einer gesagt hat, so ja, eigentlich muss man das eher mit einem Weinkeller vergleichen. Da ist es ja auch besser, wenn der voll ist. Und das ist ja quasi alles das, was noch auf mich wartet und ich hege und pflege die. Und im richtigen Moment, zum richtigen Anlass, da werde ich die dann halt sozusagen öffnen. Und dann dachte ich mir so, das übernehme ich. Ich finde das super, diese Analogie.
Ich finde die auch super.
Weil ein Keller mit leeren Flaschen, ein Keller mit leeren Flaschen bringt einem ja auch nichts.
Das ist richtig. Und das ist so ein bisschen wie der Stapel der Möglichkeiten.
Noch schöner.
Ja, gell? Also der Wein.
Du bist quasi auch der prädestinierte Bookfluencer.
Ja, aber ganz so viel wie du lese ich nicht. Also ich würde behaupten wollen, mein Medium ist tatsächlich noch mehr Podcasts, als es Bücher sind. Das führt mich aber tatsächlich zu zwei Anschlussfragen. Zum einen, du hast ja eine ganz, ganz tolle Serie bei dir im Podcast, der Buchclub, wo du dann immer wieder so deine Takes auf deine Bücher vorstellst. Jetzt würde mich natürlich auch total interessieren, welche Rolle spielt dieses Wissen dann einfach auch nochmal auf die Art und Weise aufdröseln und eigentlich aus diesem schriftlichen sich mit dem Thema beschäftigen rausgehen. Welche Rolle spielt das für dich?
Das ist ganz interessant, weil die Rubrik Buchclub, die habe ich eigentlich nur in meinem Podcast aufgenommen, weil ich dachte, okay, wenn es mich so interessiert, dann gibt es bestimmt auch irgendwelche anderen Leute. Mal gucken. So, das war einfach so ein Test. Also ich habe einige Rubriken mal wieder aufgenommen, getestet. Ich hatte auch eine Rubrik zu Geschäftsideen und so, die ist gerade nicht so aktiv. Das heißt, diese Buchclub-Sache war wirklich ein Test, weil ich gesagt habe, okay, es interessiert mich so ein bisschen auch reiner Eigennutz. Dann bin ich gezwungen, die Sachen mal zusammenzufassen für mich und für die Welt sozusagen. Die Antworten, die ich darauf bekomme, es haben mich irgendwie so ein bisschen umgehauen. Also es ist jetzt nicht so, dass da hunderte von Leuten mir was schreiben, aber es kam schon immer wieder so, hey übrigens, ich habe das und das Buch, was du da und da empfohlen hast, irgendwie Monate später gefühlt, gelesen und das war ja der Wahnsinn und das habe ich daraus mitgenommen und hier und da und überhaupt, wo ich mir denke, wow, da habe ich selten andere Folgen dazu, wo sowas passiert. Und ich habe inzwischen auch gemerkt, dass die Leute das einfach extrem interessiert, weil das war eigentlich eher schon so ein bisschen so ein Ego-Thema, dass ich dachte, okay, mir macht das halt Spaß, ich gucke mal, ob es jemand anders auch spannend findet. Und jetzt ist es so, auch wenn ich zum Beispiel bei LinkedIn einen Post mache zum Thema Buch, das ist eine der besten Sachen, die ich machen kann. Das kriegt immer super viel Reichweite, das interessiert irgendwie gefühlt immer die meisten Leute, wo ich sehr überrascht war, deswegen weiß ich noch nicht so ganz, was ich daraus mitnehmen kann, außer dass es ein sehr nettes Zusammentreffen ist von persönlichem Interesse und was anscheinend auch die ja, in diesem Fall Hörer oder Follower oder was auch immer interessiert.
Oh, ich glaube, ich kann dir erklären, woran das liegt. Weil da macht sich ja jemand ganz offensichtlich die Mühe, sich mit einem Inhalt zu beschäftigen und den für sozusagen denjenigen, der das liest oder der das hört, nochmal zusammenzufassen, den eigenen Twist und die eigenen Ideen reinzubringen. Also im Endeffekt ist es ja tatsächlich deine persönlichen kuratierten Learnings aus dem Thema heraus verbunden mit einer persönlichen Empfehlung, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich kann das total gut nachvollziehen, dass die richtig gut funktionieren. Weil das ist, finde ich, nochmal was ganz anderes als ein Erfahrungsbericht aus dem Online-Marketing beispielsweise. Dieses wirklich, ich habe mich mit dem Thema X beschäftigt, das habe ich dazu gemacht, das habe ich rausgefunden und aus dem Grund würde ich genau auf diese drei Punkte achten. Das finde ich mega. Es ist eine Wahnsinn-Serviceleistung.
Okay, das ist sehr gut, dass du das so siehst, weil ich habe da noch nie so aktiv darüber nachgedacht tatsächlich.
Gerne. Schön, dass ich zu deiner Erkenntnis beitragen konnte.
Ja, danke. Hat sich dieser Podcast hier schon gelohnt?
Ich hoffe doch tatsächlich, dass er sich nicht nur deswegen gelohnt hat. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer da echt viel draus mitnehmen. Und ich würde ganz gerne aber nochmal zum Anfang unseres Gesprächs, weil da hast du berichtet, dass du vor allem deswegen, dass eigentlich Bücher immer auch dein Startmedium sind, weil es für dich eine Möglichkeit ist, eben strukturiert auf ein Thema drauf zu blicken und von oben einfach aus der Vogelperspektive auf dieses Thema zu schauen. Und das finde ich schon spannend, dass aber sozusagen das Lernen bei dir primär trotzdem in diesem Schriftkanal drin bleibt. Und was ich mir jetzt aber vorstellen könnte, ist, dass das Ganze visuell sozusagen in Verbindung zueinander bringen, dass das etwas sein könnte, was vielleicht auch nochmal dir total gut liegt. Wie ist das? Machst du auch so visuelle, also so Mindmap-Zusammenfassungen oder ist das was überhaupt nicht bei dir sozusagen auf dem Lernstapel liegt?
Und das ist voll lustig, weil ich ja auch sehr im Designbereich unterwegs bin und ich habe tatsächlich für Sachen wie, wenn wir für Leute Brandings entwickeln oder wir haben inzwischen mit sehr vielen so, ich sage jetzt mal Creator größeren Menschen zu tun, die sich halt so komplett neu in Szene setzen, wo wir sagen, bam. Und bei denen sehe ich alles komplett vor mir. Ich habe da so Bilder und sehe das alles. Ich bin so in dem Bereich sehr visuell. Bei Lernen, Wissen und allem irgendwie gar nicht. Also ich habe schon früher Sachen so ein bisschen verschönert, so auf Papier oder so, wenn man dann halt, keine Ahnung, irgendwas Nerviges gemacht hat, dass ich das gemacht habe. Aber ich bin eigentlich schon eher immer in so Richtung, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, dann ist es schon eher Text, also viele Notizen und so weiter. Mhm. Und ein bisschen visuell angehaucht mit vielleicht Kästchen oder so, aber dass ich jetzt so das wilde Visualisierungsding habe. Ich mag tatsächlich, ich bin auch gar nicht so der Mindmap-Typ tatsächlich. Mhm. Ich nehme da nicht so viel mit, weil für mich sind eher Listen und solche Sachen viel besser.
Das finde ich total spannend, dass du jetzt sagst, für dich sind es eher so Listen und also wirklich einfach so die Schrift ohne großes Blimbims an der Stelle, dass das wirklich auch so dein, also sowohl dein Input als auch dein Output-Kanal an der Stelle ist. Mhm.
Ich blätter hier gerade so nebenher ein bisschen Buch, also wir sind schon ab und zu so Kringel drum, ne? So ist es nicht oder mal so ein bisschen, aber das ist dann eher für Themen, die halt auch wirklich visuell sind, wenn ich sage, ich muss mir was überlegen, jetzt zum Beispiel für Agentursachen, was wo drunter steht oder so. Aber ich sage jetzt wirklich, wenn ich sage, so Lernsachen, weniger, viel weniger.
Ganz spannend. Ich habe deswegen also explizit gefragt, weil ich hatte im Spätjahr zwei Interviews geführt mit, das war einmal die Carina Stolz und das andere war die Heike Dreisigacker und beide sind A, Scanner-Persönlichkeiten, also wirklich super viel interessiert, sind auch eher so die Typen, die zwar ganz viele Bücher lesen, aber halt auch viel parallel. Und für die ist dieses, sich das visuell dann hinterher zusammenfassen und zu scribbeln, ist für sie eine Möglichkeit, den Fokus sozusagen bei einer Sache zu behalten. Und lustigerweise gehen sie aber beide dann ähnlich vor sozusagen im Lernen selber wie du, nämlich dieses, ich lese das Buch sozusagen am Stück, ich lese es erstmal ganz und dann gehe ich eigentlich im Zweifelsfall nochmal rein und überlege mir dann auch auf Basis dessen, was ich angemarkert und mir im Zweifelsfall auch noch eine Notiz gemacht habe, was gehört auf so ein Visual Memo an der Stelle. Also das finde ich ganz spannend, dass zwar sozusagen das Medium dasselbe ist, aber die Art damit umzugehen eine völlig andere.
Mhm. Ich habe auch schon überlegt, weil wie gesagt, ich habe ja gesehen, dass dieser LinkedIn-Content zum Beispiel, dass die Leute es total toll finden mit diesen Texten und Büchern und so weiter. Ich habe schon überlegt, ob ich es mal machen sollte, weil es ist nicht so, ich mache das ja auch für meine Arbeit und so die ganze Zeit. Also ich kann so denken. Es ist jetzt einfach nicht für mich selber die persönliche Vorliebe, aber ich kann das durchaus machen. Das heißt, es wäre zum Beispiel auf jeden Fall eine Sache, die ich mal für LinkedIn testen will, ob solche Visualisierungen zum Beispiel auch cool ankommen. Mhm. Statt nur so Textlisten.
Tun sie ganz bestimmt. Also Carina zeigt das ja, dass diese Buchzusammenfassungen, die kommen ja wahnsinnig gut an. Wobei tatsächlich mein Take darauf wäre, wenn du sagst, eigentlich ist das was, wozu du dich eher zwingen müsstest.
Nicht zwingen. Für andere nicht. Für andere, also das ist ja auch zum Beispiel eine Sache, die ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich richte mich, wenn ich Content für andere mache oder auch Kurse oder so, richte ich mich nach denen. Das heißt, es ist überhaupt gar kein Problem und es fällt mir auch tatsächlich super leicht. Ich kann super Mindmaps und alles, mache ich total gerne. Es ist einfach nur nicht für mich jetzt rein egozentrisch betrachtet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Content mache, der soll ja nicht für mich sein, sondern der ist ja für mein Publikum. Mhm. Weil ich habe meinen eigenen Content ja schon in meinem eigenen Notizbuch, ich brauche das ja quasi nicht. Das bedeutet, ich zwinge mich da nicht dazu und auch bei meinen Online-Kursen, ich nehme super gerne Videos auf und so weiter, obwohl ich nicht selber jetzt sage, ich würde am liebsten per Video lernen. Das ist bei mir so eine ziemliche Unterscheidung, wann ich jetzt quasi für jemanden anderen was mache versus einfach nur komplett rein Ego sozusagen, wenn ich jetzt alles selber bestimmen dürfte. Das heißt, das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Und gerade bei Content ist es natürlich so, dass ich dann gucken muss, was läuft auch und was finden die Leute cool.
Mhm. Victoria, also ich bin tatsächlich inhaltlich gerade total glücklich. Ich würde dich voll gerne jetzt noch nach Buchempfehlungen fragen, weil nachdem du ja wirklich so viel gelesen hast und du ja auch schon Podcasts dazu gemacht hast, welche Bücher dich besonders beeinflussen, hast du vielleicht so zwei, drei von denen, du sagst, die findest du gerade so spannend, dass es Sinn macht, sich mit denen auseinanderzusetzen. Du musst überhaupt gar keinen Lernkontext haben. Einfach Dinge, die dich gerade inspirieren.
Ja, ich kann welche teilen, die ich auch in meinem Podcast geteilt habe, wo ich gesagt habe, ich habe wirklich so viele so Businessbücher, also wenn wir jetzt sagen, wir bleiben im Bereich Business Marketing, wo ich echt viel lese, habe ich ein paar gelesen, die ich sehr, sehr spannend fand. Eins war, also die sind jetzt leider alle auf Englisch, weil ich lese halt, wie gesagt, sehr, sehr viel auf Englisch und viele gibt es leider noch gar nicht in Übersetzung, deswegen hier schon mal Entschuldigung vorweg. Eins, was ich mega spannend fand, war das Buch 10x is easier than 2x, was darum geht, dass man, wenn man jetzt sagt, man möchte sich irgendwie verändern oder man möchte weiterkommen, dass die meisten Leute dann einfach denken, okay, ich muss noch mehr machen von der gleichen Sache. Mhm. Und das hat so ein bisschen den Tenor, dass man irgendwie auch ein bisschen smarter denken muss, weil man ja natürlich irgendwann an seine Kapazitäts-, Zeit-, Kraft-, was auch immer Grenze kommen wird und deswegen dann irgendwann nicht mehr weiterkommen kann. Und da gibt es so ein paar ganz interessante Ansätze. Es ist sehr American, also man muss sich so ein bisschen an dieses Wow und Woohoo und Chaka gewöhnen. Wenn man das nicht abhaben kann, dann ist es, glaube ich, das falsche Buch. Aber wenn man da so ein bisschen lockerflockig drüber hinweg sieht, kann man da richtig viel mit rausnehmen. Da habe ich auch schon einige jetzt gehört, die gesagt haben, okay, krasses Buch. Es ist eine relativ simple Idee, relativ weit ausgebreitet, aber nicht so, dass ich sagen würde, das Buch hätte eigentlich kürzer sein müssen. Von daher fand ich das ziemlich cool. Dann ein zweiter Tipp war eher in Richtung so ein bisschen, ich sage jetzt mal How-To. Und das fand ich war so ein bisschen so ein Geheimtipp, wo ich auch dachte so, okay, Cover und so, alles so ein bisschen eher so nischig. Das war ein Buch, was hieß A Marketer's Guide to Category Design. Das ist von den Category Pirates. Das ist eine Gruppe von, also ist quasi ein Kollektiv von Leuten, die das auch so ein bisschen wechselt. Und da ging es um das Thema, also ich dachte erst, es ist total nischig und als ich es gelesen habe, dachte ich so, okay, das müsste eigentlich jeder lesen, der egal was verkauft. So krass fand ich das. Und da ging es quasi darum, dass man eben nicht sich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist Marketingverantwortlicher oder egal was, im Prinzip, man muss Leuten irgendwas schmackhaft machen, dass man natürlich dazu tendiert, sich mit anderen zu vergleichen. Dass man zum Beispiel sagt, ja, wir sind das Airbnb für Gruppe X oder irgendwie sowas. Und das ist eben so ein bisschen die Kunst sozusagen oder Strategie, dass man sich eben darüber hinwegsetzt und eine eigene Kategorie für sein Schaffen, ob das jetzt als Einzelperson oder als Firma ist, etabliert und dann auch das quasi so ein bisschen anders positioniert. Und das klingt jetzt sehr fluffig und sehr abstrakt, aber mich hat das ziemlich umgehauen, weil das auch sehr pragmatisch war. Und das Spannende ist, dass dieses Buch eine Zusammenfassung ist von so Mini-Newsletter, also die nennen das Mini-Büchern, was die auch online als Newsletter vertickern sozusagen, bezahlt. Also es ist ein bezahlter Newsletter und man kann es halt auch in Buchform kaufen. Das heißt, was machen Leute wie ich? Die kaufen sich das natürlich in Buchform und eben nicht in digital, obwohl ich die digitalen natürlich viel einfacher und schneller sozusagen bekommen könnte. Ich habe mir das Buch bestellt. Und das sind zwei Sachen, wo ich gesagt habe, okay, ich hatte an beide keine hohen Erwartungen und die haben mich ziemlich umgehauen, jedes so in seiner eigenen Welt. Das heißt, das eine, wie gesagt, eher in Richtung so größer denken und auch mal so ein bisschen diese Grenzen, was man so für sich selber mal denkt, so, ja, das geht eh alles nicht, durchbrechen. Und das andere war in die Richtung so Marketing oder wie man auch Sachen quasi ein bisschen besser positionieren kann.
Das finde ich total spannend. Also auch da ist es ja wieder dieser Kuratierungsaspekt. Und du sagst, eigentlich könntest du ja auch die Newsletter lesen. Aber da ist es ja auch so, es hat sich jemand die Mühe gemacht, da einfach nochmal die besten Newsletter-Kolumnen im Prinzip eigentlich so zusammenzubringen, dass eine gute Struktur am Ende des Tages draus wird. Und das wird mich jetzt tatsächlich doch nochmal zu zwei Fragen führen. Nämlich die erste, wir haben wir uns ja jetzt gerade ganz viel darüber ausgetauscht, wie du individuell lernst und was einfach sozusagen du aus den Büchern für dich mitziehst. Aber es gibt ja tatsächlich gute Bücher zu quasi fast jeglichem Business-Content. Und ob das jetzt Verlagsbücher oder Bücher aus dem Eigenverlag sind, das ist ja dann sozusagen, das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Thema, um das jetzt aufzumachen. Aber gute Bücher und wirklich auch knackig, fast jedes Problem findet man ja eigentlich in Buchform. Eigentlich wäre doch das sozusagen als Buchclub sozusagen lesen oder sagen wir mal in einem Buchclub an Themen herangehen, auch voll das gute Lernformat für Unternehmen, oder?
Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich meine, man muss natürlich gerne, also man muss natürlich Leser sein. Ich glaube nicht, dass man irgendwelche Leute, die das einfach nicht gerne machen, dazu motivieren kann. Aber Buchclubs haben ja global auch wieder einen riesen Revival in den letzten Jahren. Also jetzt vor allem so, ich meine, es gibt sehr viele so auch so Frauenbuchclubs von so Influencern und allen möglichen Leuten, was so gerade ein riesen durch die Decke gehen ist. Aber klar, also Buchclubs, vor allem, wenn man nochmal drüber redet und dann hört, wie andere darüber reden und so weiter, glaube ich, dass es auf jeden Fall eine super Idee wäre, wenn man es gerne macht.
Also du hast recht, klar, man muss tatsächlich jemand sein, der gerne liest. Und dann ist es ja wie immer, es muss irgendwie auch irgendwo die Zeit herkommen, um zu lesen, die man ja tatsächlich auch in so einem Meeting-Alltag meistens auch nicht so ganz üppig hat. Aber ich finde den Gedanken super smart, auch da zu sagen, es ist eine Struktur da und man musste ja nicht an einem Abend sozusagen das Ding dann weglesen, sondern man kann es ja im Zweifelsfall dann auch für so ein Team beispielsweise verhackstücken auf mehrere Wochen und sagen Kapitel 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und dann setzen wir uns zusammen und diskutieren drüber und überlegen aber genau, wie du das ja im Prinzip beim zweiten Mal lesen auch machst und überlegen mir, wofür kann ich dieses Wissen jetzt tatsächlich, also wie kann ich es ganz konkret anwenden, was mache ich jetzt eigentlich damit? Und die Anschlussfrage war tatsächlich, eigentlich die Länge eines Buches. Wie lang ist tatsächlich für dich ein gutes Buch? Ist das eher so, sagen wir mal, Typ Bibel oder ist das Typ Schneidebrettchen?
Die besten Metaphern hast du immer.
Ich habe keine bessere Assoziation.
Finde ich super. Bibel oder Schneidebrettchen, wofür entscheidet sie sich? Also, jetzt gebe ich so eine Berater.
Wir haben den Titel der Folge gefunden.
Genau. Das Schneidebrettchen finde ich vor allem gut. Also, ich gebe jetzt eine Beraterantwort und sage, es kommt darauf an. Ich finde, es muss halt dem Zweck angemessen sein. Ich habe jetzt zum Beispiel, habe ich ja eben schon mehrmals erwähnt, zum Thema Schlaf so ein paar Sachen da liegen oder auch, da gibt es ja verwandt, damit ist ja Longevity, Gesundheit und so weiter. Da habe ich so ein paar Schinken, wo ich mir denke so, oh, manche von den Sachen hätte man schon echt irgendwie so ein bisschen knackiger aufbereiten können. Da merkt man schon, dass die irgendwelche wissenschaftlichen Fachmenschen beeindrucken wollten. Und ich finde, wenn man merkt, dass jemand quasi irgendjemand beeindrucken wollte oder irgendwelche Seiten füllen musste oder man das Gefühl hat, das hätte man jetzt auch wirklich, also ich mag eigentlich schon gerne Sachen, die so ein bisschen epischer sind, aber wenn man das Gefühl hat, so da ist irgendwas anderes, das mir das Interesse gewesen und nicht der Leser, dann mag ich das halt nicht. Aber das heißt nicht, dass ich keine dicken Bücher mag, sondern wenn ich das Gefühl habe, das braucht es einfach und ohne das wäre es nicht komplett, dann finde ich das super. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich will vor allem bei so, ich sage es mal so Ratgebern, How-To, da ist es ganz oft so, ja noch 20.000 Beispiele bringen es jetzt nicht wirklich und 8 Interviews noch im Anhang und 50 Sachen, da mag ich es dann zum Beispiel lieber eher auf den Punkt, wo ich sage, okay cool, hier habe ich meine To-Dos und dann kann ich wieder gehen. Das heißt, ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen zweckgebunden. Und bei zum Beispiel Belletristik ist ja nochmal ganz anders da, gerade so im, keine Ahnung, wenn man so im historischen Bereich oder Fantasy-Bereich ist, das sind ja richtige Schinken, das wollen die Leute ja gerade, das ist so episch und super toll. Aber wenn wir jetzt so in dieser Ratgeberrichtung bleiben, ich würde sagen, Ratgeber tendenziell eher so ein bisschen dünner, Info, Inspiration, so Sachen eher von der Tendenz ein bisschen dicker und mehr hier auch noch und da noch ein Beispiel und so weiter, weil das ja eigentlich auch bei mir zum Beispiel in der Lesephase dann eher darum geht, erstmal zu gucken, was gibt's denn alles und nochmal links und rechts geguckt und so weiter. Das heißt, auch da würde ich sagen, ja, es kommt darauf an. Also,
das heißt,
auch Schneidebrettchen.
Das heißt, du dröselst dich normalerweise von der Bibel in Richtung Schneidebrettchen.
Ja, kommt immer so ein bisschen aufs Thema an. Weil wie gesagt, wenn ich erst, das meine ich ja bei diesem einen Schlafbuch jetzt zum Beispiel in diesem Fall, da denke ich so, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was wirklich wichtig ist, weil alles so viel füllt. Und ich habe irgendwie diesen Überblick, was ich eigentlich am Anfang suche und dass ich erstmal weiß, so, es ist alles so viel, dass ich eigentlich jetzt zumindest vom ersten Angucken, wo ich noch nicht so weit bin, denke so, Überforderung. Und ich will ja nicht Bücher wegen Überforderung lesen, sondern eigentlich des Gegenteils wegen. Deswegen glaube ich, das ist ein feiner Grad und das sind aber, glaube ich, Persönlichkeiten sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen bin ich auch von der Tendenz her immer so, dass ich lieber Bücher auch gerne lese. Also da gibt es ja zum Beispiel auch so Streitigkeiten zwischen im deutschsprachigen Raum vor allem, dass Bücher möglichst schwer zu lesen sein müssen, dass die nicht zu populär wissenschaftlich und so weiter sind. Ich finde das super, wenn die populär sind, so dass ich sie halt auch verstehe. Und die Bücher, die dann halt so richtig mit 50.000 Fußnoten und so weiter sind, die sind dann eben natürlich auch eher für ein Fachpublikum. Das heißt, da muss man halt gucken, in welchem Thema man da auch unterwegs ist.
Meine These ist aber, dass tatsächlich diese Bücher mit 50 Fußnoten unter jeder Seite, die liest kein Mensch. Das sind welche, die stellt man sich, glaube ich, wirklich nur in den Schrank, weil man irgendjemanden beeindrucken möchte, damit, dass man dieses Buch hat.
Ja, oder halt das Nachschlagewerk oder irgendwie so, aber halt, ja. Und das ist ja auch jetzt keine Kritik an, das ist halt, geht ja dann eigentlich schon eher in die Richtung wissenschaftliche Arbeit und so weiter. Da gibt es halt so eine feine Balance, dass natürlich auch Leute, die quasi wissenschaftlich arbeiten, dann bestimmte Bücher schreiben. Und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen so eine Kante ist zwischen wie populär wissenschaftlich darf es sein oder wie einfach darf ich es den Leuten auch machen. Und ich habe das Gefühl, das kann ich jetzt nicht irgendwie belegen, aber ich habe das Gefühl, dass man im englischsprachigen Raum ein bisschen locker flockiger ist mit dem so, hey, lass es uns doch so schreiben, dass die Leute es auch verstehen. Einfaches Level, einfache Sätze. Und deswegen finde ich zum Beispiel, dass oft englischsprachige Bücher erstaunlich einfach zu lesen sind, auch wenn man eigentlich vom Thema gar nicht so viel Ahnung hat, weil das halt so geschrieben ist, dass halt, ich sage jetzt mal, der normale Durchschnittsmensch es auch verstehen kann.
Ja, und das zieht sich tatsächlich, finde ich, nicht nur in amerikanischen Büchern durch, sondern ich habe ja eine lange Zeit auch im Hochschulbereich verbracht und amerikanische Profs sind fast ausnahmslos auch extrem gute Storyteller. Die kriegen es echt hin, so elementare Wahrheiten und teils auch wirklich komplexe Sachverhalte halt einfach in coole Geschichten zu verpacken und du hörst ihnen gerne zu. Während auf der anderen Seite, wenn man so im deutschsprachigen Hochschulbereich unterwegs ist, dann hat man so das Gefühl, diese Vorlesungen, die müssen möglichst staubtrocken sein, möglichst episch viel Inhalt sozusagen haben. Die dürfen überhaupt gar keinen Spaß haben und wehe, du erzählst eine Geschichte. Ich mache es bewusst sozusagen die völlige Antiposition dazu auf. Und es gibt auch ganz, ganz, ganz viele tolle Dozenten.
Da lehnst du dich so sehr weit aus dem Fenster in diesem Podcast.
Ist mein Podcast, meine Regeln. Nein, aber ich finde, das ist, glaube ich, auch wirklich ein Kulturthema, dass man so dieses, ich versuche es tatsächlich so einfach zu schneiden, dass man wirklich was damit anfangen kann. Das hängt, glaube ich, ganz stark auch in dieser angloamerikanischen Kultur mit drin.
Ja, ich meine, es ist halt auch immer interessant, was halt beeindruckender ist. Ich finde inzwischen viel beeindruckender, wenn man was richtig Komplexes halt so runterbrechen kann, dass es einfach wirkt. Weil alle, die ein bisschen Ahnung haben, wissen normalerweise, dass je einfacher was wirkt, desto schwieriger ist es ja auch bei Design. So alles, was wo man eine Form sieht, wo man denkt, ja, das macht alles total Sinn. Da waren wahrscheinlich so 50.000 Entwürfe davor, was alles irgendwie nicht gepasst hat. Und je simpler es wird und je einfacher es scheint, desto mehr Gedanken waren dahinter. Deswegen bei Texten sehe ich das inzwischen genauso, dass ich finde es persönlich auch viel einfacher, kompliziert zu schreiben, als einfach und simpel und so, dass man es halt versteht. Deswegen ist alles eine Übungssache, glaube ich.
Mhm. Letzte Frage. Lässt du dich irgendwie durch KI unterstützen? Also lässt du dir Buchzusammenfassungen auch mal durch?
Oh, das ist jetzt auch wieder so eine ganz neue Riesensache, die du aufmachst. Inwiefern benutze ich KI? Noch zwei weitere Podcast-Folgen hier.
Okay, also, wir haben die Anschlussfolge gebucht.
Genau. Nee, also tatsächlich ist das eine Sache, wo ich noch nicht viel mache, einfach nur, weil ich einfach den Prozess nicht als was, oh, ich muss es halt machen, nervig und so weiter, ich möchte mir das gerne aus der Hand nehmen lassen, sehe, sondern das ist für mich ein Vorgang, den ich brauche, um quasi zu einem Ergebnis zu kommen, um das für mich so zu verinnerlichen. Das heißt, ich möchte auch eigentlich gar nicht da sozusagen Hilfe bekommen. Ich könnte mir vorstellen, was total Sinn macht und dass ich das auch in Zukunft weiter anwenden werde, dass wenn man dann daraus aus diesen Sachen, die man für sich selber gemacht hat, mehr Content machen will, auf eine andere Art, besser darstellen und so weiter, dass ich da viel stärker mit KI arbeite, was wir schon so, keine Ahnung, bei Blogartikeln, dass man sich Outlines machen lässt, alles Mögliche. Das machen wir eh schon. Aber so in meinem persönlichen Prozess bin ich eigentlich eher so eine Granny und sag, lass mich alle in Ruhe. Ich habe hier meinen Stift. Ich bin auch ein totaler Fan von noch so Sachen wirklich auf Papier zu schreiben. Ich kann es mir einfach besser merken. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch irgendwelche Studien. Ich bin da so ein analoger Typ und was ich dann in der Zweitverwertung mache, dann werde ich wieder extremst digital und dann kommt alles mit Video und Notion und so weiter. Aber für mich selber, um das erstmal so in mein, ich sag mal, Unterbewusstsein reinsacken zu lassen, möchte ich eigentlich gar nicht, dass mich da irgendjemand stört, auch nicht KI, auch nicht, wenn sie noch so cool sind und alles können.
Da gibt es tatsächlich ganz viel Literatur dazu, die sagt, dass du viel, also dass das Gehirn deutlich besser und tiefer verarbeitet, wenn du eben analog und auf Papier etc., also wirklich auf die Art und Weise unterwegs bist. Und ich wollte da tatsächlich auch gar nicht darauf raus, dass du ja noch viel mehr lesen könntest, wenn du einfach sagen würdest, irgendwie Buch X, hier ist Zusammenfassung Y, sondern es kann ja im Zweifelsfall mal ein ganz cooler Check sein, zu sagen, ich habe es gelesen, ich habe es nochmal gelesen, was mich wirklich interessiert hat, und das könnte ich mir ja als Test einfach nochmal die Zusammenfassung ausspucken, um einfach zu sehen, habe ich vielleicht irgendwie eine Minisache übersehen.
Oder erstelle mir ein Quiz mit 10 Fragen, ob ich es wirklich verstanden habe.
Oder das. Okay, aber dann wird es irgendwie Arbeit, das fände ich schon nicht mehr so cool, wenn ich ehrlich sein soll.
Nee, also ich habe tatsächlich, und das ist ja auch wieder, um das nochmal quasi diesen Rahmen zu schließen, das ist ja auch für mich, ich habe so viel, also mein ganzer Alltag ist ja Creator und Content und Design und Text und hier und dieses ganze KI-Zeug und alles, das ist ja quasi eh schon mein Tagesgeschäft sozusagen, wie kann man das da elegant verwenden, wie wird sich das entwickeln und so weiter. Und wie ich eben gesagt habe, ist es für mich einfach auch sehr freizeitbeschäftigungsgetrieben, dieses, dass ich mich einfach gerne sozusagen fortbilde und das möchte ich dann eigentlich gar nicht so in Anführungszeichen noch professioneller machen, weil das mache ich in anderen, allen Businessbereichen schon eh die ganze Zeit. Deswegen ist es dann auch vollkommen okay, wenn ich dann irgendwie, wenn mir was zwischen den Fingern quasi durchrutscht oder ich sage, okay, komm, jetzt habe ich vielleicht nicht alle Punkte mitgenommen, weil es ja am Ende des Tages, glaube ich, schon eine Sache ist, ob man das jetzt dauerhaft macht, ist es jetzt, wie du auch gesagt hast, ist es jetzt schon wieder Tendenz, Zwang, oh, ich müsste jetzt hier noch das und das rausholen oder ist es einfach nur so cool, ich liebe das einfach, es bringt mir was, ich mache das und ich muss da jetzt eigentlich auch nicht jeden Zipfel optimieren.
Ich hätte gar kein besseres Schlusswort finden können. Das finde ich, das hat gerade den inhaltlichen Rahmen perfekt abgeschlossen. Dann nämlich nicht noch die tausendste Optimierungsschleife drüber laufen zu lassen. Ich habe aus dem Gespräch heute total viel für mich mitgenommen und ich habe, glaube ich, auch echt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise verstanden, wie du an die Bücher rangehst und warum du da einfach auch diesen krassen Output schaffst, weil für mich sieht er tatsächlich von außen nach einem wahnsinnigen Output aus, den du da sozusagen liest. Deswegen, ich danke dir von Herzen. Das war echt ein cooles Gespräch. Ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer da auch ganz, ganz viel draus mitnehmen. Und die Bücher, die du empfohlen hast, das eine liegt tatsächlich schon bei mir, das andere noch nicht. Insofern habe ich gleich noch mal was, was ich nachkaufen muss. Dank dir.
Danke auch für die Einladung. Es war mir auch das zweite Mal ein großes Vergnügen. Ciao, ciao.
Wir haben ganz bestimmt noch Stoff genug für eine dritte Folge. Insofern bis ganz bald.